im Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag werfen wir auch heute wieder einen Blick in die tschechische Geschichte. Im aktuellen Kapitel befassen wir uns mit der kleinen Geschichte Prags. Dies ist ein gleichnamiges Geschichtsbuch, über das wir mit dessen Autor gesprochen haben. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wieder mit einem Blick in unseren Kultursalon. Ende Februar strahlte der Mitteldeutsche Rundfunk das Kinderhörspiel Milena über 2 böhmische Hitzköpfe aus, über den Müller Haferflocke und den Fischer Karpfenflosse. Es war nicht das erste Mal im deutschen Radio, aber es geschah aus aktuellem Anlass. Am 24. Februar wäre der Autor des Hörspiels, Ludwig Ashkenazy, 90 Jahre alt geworden. Ashkenazy wurde bis Ende der 1960er Jahre in der Tschechoslowakei viel gelesen, doch anschließend war der Autor vom kommunistischen Regime für 2 Jahrzehnte verboten. Ludwig Ashkenazy ist am 18. März 1985, also vor 25 Jahren, gestorben. Mehr über ihn nun im folgenden Kultursalon von und mit Jitka Mladková.
Ich bin ein zufrieden aussehender Pykniker, ein bisschen Sonntagskind und ich kann auch gute Soßen zubereiten. Es gibt Menschen, die glauben, dass ich die Lebenskunst beherrsche. Sie sagen zu mir, du hast es gut. Auf Schritt und Tritt bleibe ich bei jemandem stehen. Man schaut sich dabei mit einem Lächeln gut genährter Kinder an. Die Straßenbahnen klingeln, der städtische Rundfunk spielt laut und wir gehen aneinander vorbei wie glückliche Pilzesammler, die einen Steinpilz im Wald voller wunderschöner Giftpilze suchen.
So schrieb Ludwig Ashkenazy, Prosaiker, Dramatiker, Drehbuch- und Hörspielautor, Journalist und Übersetzer über sich selbst im Buch Schwarze Schatulle. Geboren wurde er als Sohn einer polnischen Mutter und eines tschechischen Vaters am 24. Februar 1921 in Český Těšín, Teschen, an der nordmährisch-südpolnischen Grenze. Ludwig Ashkenazy wurde als tschechoslowakischer Staatsbürger ins Geburtsregister eingetragen. Etwas später führte ihn das Schicksal nach Stanislav, hinter Lemberg, das zweitgrößte Zentrum des damaligen Galiziens. An der Lemberger Universität begann er slawische Philologie zu studieren. Dann brach aber der Zweite Weltkrieg aus und Ashkenazy trat 1942 als Freiwilliger in die tschechoslowakische Auslandsarmee ein, die in der Sowjetunion gegründet wurde. Mit ihr nahm er auch an Frontkämpfen teil. Nach Kriegsende lernt Ludwig Ashkenazy in Prag im Frühjahr 1945 Leonie Mann kennen, die Tochter des deutschen Schriftstellers Heinrich Mann aus erster Ehe mit der tschechischen Schauspielerin Marie Ganova. Leonie und ihre Mutter waren im Mai 1945 aus Theresienstadt nach Prag zurückgekehrt. Zwischen Gorschi und Aschke, wie Leonie Mann und Ludwig Ashkenazy vertraut im Familien- und Mitarbeiterkreis genannt wurden, soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Ashkenazys berufliche Laufbahn beginnt 1945 als außenpolitischer Kommentator des tschechoslowakischen Rundfunks. 3 Jahre später wird er nach Israel geschickt, um von dort über den ersten arabisch-israelischen Krieg zu berichten. Bald folgten weitere Auslandsreisen nach Polen, Indien, Deutschland oder in die USA, über die er Reportagen schrieb. Ashkenazy war seit 1945 Mitglied der Kommunistischen Partei. Kein Fanatiker zwar, doch dem Inhalt seiner ersten Bücher war seine politische Orientierung anzumerken. Als man ihm später vorwarf, seine politischen Positionen nach der Konjunkturlage gewechselt zu haben, wehrte er sie indirekt in seiner Erzählung »Das Ei« etwas vieldeutig. Zitat:
»In jedem Leben gibt es Helden und Statisten. Ihre wahre Rolle im Spiel zu kennen, ist uns nicht vorbehalten. Derjenige, den wir für einen Helden halten, ist oft nur ein Statist.«
Um die Wende der 1950er Jahre ist allerdings eine deutliche Wende im Schaffen von Ludwig Ashkenazy zu merken. Der Historiker Eduard Burger dazu im Tschechischen Rundfunk.
Ta změna se objevila v těch prvních knížkách vyšlých v roce 1955, kdy Ashkenazy objevil.
Die Umkehr manifestierte sich in seinen Büchern, die 1955 erschienen sind, als Ashkenazy die Welt der Kinder und ihrer Fantasie entdeckt hatte. Vielleicht wollte er auch plagenden Kriegserinnerungen entkommen. Übrigens, sein ganzes Werk ist mehr oder weniger von seinen Kriegserlebnissen geprägt. Seien es seine Erzählungen für Erwachsene oder Märchen für Kinder. Ashkenazys Bücher haben sich seit der zweiten Hälfte der 1950er Jahre infolge dieses Themenwechsels zunehmender Beliebtheit erfreut. Es kann sein, dass viele Leser es bereits satt waren, die Aufbauprosa zu lesen und sich stattdessen nach mehr Fantasie und Poesie sehnten. Beides war damals bei Ashkenazy zu finden.
Ashkenazy wird allgemein als Meister der poetischen Details bezeichnet. In der Welt, die er in seinen Erzählbänden für Jung und Alt zeichnete, leben das Heitere und das Traurige sowie Jung und Alt miteinander in einer natürlichen Symbiose. Eduard Burget.
No tak v roce 1955 dosáhl prvního takového výrazného úspěchu s knihou povídek.
1955 konnte er den ersten deutlichen Erfolg ernten. Sein Buch Kinderetüden mit Kurzgeschichten über einen kleinen Jungen, für den sein Sohn Jindřich als Vorbild gedient hat, fand ein breites Publikum und begründete auch seine Popularität. Die positive Resonanz motivierte ihn zur Entscheidung, freischaffender Schriftsteller zu werden und außer Erzählungen auch Theaterstücke, Hörspiele und anderes zu schreiben.
Innerhalb kurzer Zeit erschienen weitere Erzählbände von Ashkenazy, wie zum Beispiel Das Hundeleben, Das Ei oder Die Lieben aus der Kiste. Mitte der 1960er Jahre gilt Ashkenazy bereits vor allem als Autor meisterhaft geschriebener lyrischer Erzählungen. In diesen zeichnet er die Welt seiner Träume, die im krassen Unterschied zu der ihn umgebenden, real existierenden Welt steht. Der renommierte Literaturkritiker Milan Jungmann schrieb 1963.
Das Schreiben ist für Ashkenazy eine Rettungstat, mit der er sich aus Schmerz und Machtlosigkeit erkauft, die den heutigen Menschen zu überschütten drohen. Ein Schriftsteller zu sein bedeutet für ihn, aus den Zeitgenossen stets das Bedürfnis der Reinheit und Schönheit herauszukitzeln. Er spült seine Augen mit reinem Wasser aus Traum und Fantasie, um im Rauch der Kriege und Drohungen des Atomtods nicht die hell leuchtende Märchenwelt, in der die menschliche Glückseligkeit beheimatet ist, aus der Sicht zu verlieren.
Ashkenazys Literaturschaffen für Erwachsene lässt im Lauf der 1960er Jahre nach und er wendet sich zunehmend der Kinderprosa zu. Außerdem schreibt er auch Dutzende Hörspiele, die im In- und Ausland gesendet wurden, bei der BBC in Kanada, Südafrika oder in Deutschland. 1963 wurde sein Hörspiel Das Gespräch ging auf ihre Rechnung als erstes tschechoslowakisches Hörspiel überhaupt mit dem Prestigeträchtigen Prix d'Italia ausgezeichnet. Erfolgreich war er auch im Kino. Beim Filmfestival in Cannes 1966 erhielt der tschechoslowakische Film Der Schrei von Regisseur Jaromil Jereš den Drehbuchpreis. Drehbuchautor war Ludwig Ashkenazy. Am 3. Februar 1965 strahlte der tschechoslowakische Rundfunk ein Feuilleton von ihm in der beliebten Sendereihe Lebendige Worte aus, in der bekannte Persönlichkeiten das Radiopublikum ansprachen. Ashkenazy bekannte sich dazu, dass es ihm schwer gefallen sei, richtige, lebendige Worte zu finden.
Lebendige Worte sind kostbare Worte. Von toten Worten gibt es wesentlich mehr und man hat sich sehr daran gewöhnt. Manchmal ist von lebendigen Worten die Rede, doch viele Menschen nehmen keine Notiz davon.
In seinem Feuilleton erzählte Ashkenazy von einem Erlebnis mit einem seiner kleinen Söhne. Der fragte ihn, ob Ježíšek, das Christkind, also der Sohn von Jesus Christus war. Das brachte den Vater und Schriftsteller zu einer offen formulierten Überlegung, die kurz zuvor in der atheistischen Tschechoslowakei noch schwerlich hätte veröffentlicht werden können.
Uvědomil jsem si, že jsme vlastně stát, který vyškrt mnoho
Ich bin mir bewusst geworden, dass ich in einem Staat lebe, der viele Kirchenfeste aus dem Kalender gestrichen hat und dass unsere Kinder kaum noch wissen, wer Jesus Christus war. Sie wissen ja nicht, dass Christus Geschäftsleute vertrieb, obwohl er das Wesen eines Lammes hatte und sehr ungern Menschen vertrieb. Und auch, dass er, falls es ihn gab, sehr arm war. So ein Typ eines altertümlichen Sozialisten, der zu sagen pflegte, lasset die Kinder zu mir kommen. Oder selig sind, die da geistig arm sind. Und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Ashkenazi hat zweifelsohne einen inneren Reifeprozess erlebt, ohne auf seine linksgerichtete politische Orientierung zu verzichten. Nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen im August 1968 in die damalige CSSR emigrierte er in die Bundesrepublik Deutschland. Bis 1976 lebte er dann mit seiner Frau in München und konnte schnell, auch sprachlich, festen Fuß als Schriftsteller fassen. Er schrieb eine Reihe von Hörspielen für die ARD-Sender, die er oft auch selbst inszenierte. Nach seinen Drehbüchern entstanden einige Fernsehspiele für den Bayerischen Rundfunk und das ZDF. Ebenso bekannt wurde Ashkenazi als Autor von Kinderbüchern, die hierzulande erst nach der Wende von 1989 ins Tschechische übersetzt werden konnten. Für den Titel »Wo die Füchse Blockflöte spielen« wurde Ashkenazi im Jahr 1977 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Ludwig Ashkenazi starb am 18. März 1986 in Bozen, wo er sich mit seiner Frau Leonie Mann Ashkenazi 10 Jahre zuvor niedergelassen hatte. Die Fragen, die er als Drehbuchautor im erwähnten Film »Der Schrei« im Prolog gestellt hat, sind nach wie vor aktuell.
Der Mensch kommt zur Welt und beginnt gleich zu schreien. Niemand versteht ihn, aber allen hat er Freude gemacht. »Hier bin ich«, schreit der Mensch, »ich bin Leben gekommen. Bin ich hier richtig? Wurde ich guten Menschen geboren? Im anständigen Jahrhundert führe ich zufällig nicht einen Krieg? Hat man hier das Sklaventum abgeschafft? Habe ich die richtige Hautfarbe, die richtige Herkunft? Darf ich atmen? Vielen Dank also.«
Soweit unser heutiger Kultursalon. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und wir machen da weiter, wo wir vor einer Woche aufgehört haben, mit dem Blick in ein Buch bzw. auf Bücher, die erneut das Thema unserer Lektion sind. Die Lektion hat wie immer Markéta Kachlíková für Sie vorbereitet, mit Ihrem Studio liest Martin Šimonek. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Wie versprochen ist auch die heutige Ausgabe unseres Tschechischkurses den Büchern gewidmet. Lesen Sie gerne?
Čtete rádi?
Kann man sagen, dass Sie Bücher sogar verschlingen?
Hltat knížky?
Und wenn die Geschichte nicht so spannend und der Inhalt anspruchsvoll ist, sind Sie bereit, sich durch das Buch durchzubeißen?
Prokousat se?
Dann kann man von Ihnen sagen, dass Sie nicht nur ein Leser,
Čtenář,
sondern sogar ein Bücherwurm, im Tschechischen allerdings eine Büchermotte,
Knihomol,
sind. Will man ein Buch lesen, muss man sich zwischen der Belletristik,
Belletrie,
im Tschechischen auch schöne Literatur,
Krásná literatura,
und der Fachliteratur,
Odborná literatura,
entscheiden. In der Belletristik hat man dann die Wahl zwischen Poesie,
Poesie,
also Gedichten,
Básne,
und Prosa,
Prosa.
Im Bereich der Prosa wählt man eine Erzählung,
Povídka,
eine Novelle,
Novella,
oder einen Roman,
Roman.
Je nach Geschmack greift man nach einem historischen Roman,
historický Roman,
einem psychologischen Roman,
psychologický Roman,
oder aber einem Abenteuerroman,
dobrodružný Roman.
Ein Krimi heißt auf Tschechisch
Detektivka.
Das Wort bezeichnet allerdings auch eine Detektivin. Viele Leser bevorzugen Fachliteratur,
odborná literatura,
Beliebt sind auch Enzyklopädien,
Enzyklopädie,
Wörterbücher,
Slovníky,
Reiseführer,
Průvodce
oder aber etwa Kochbücher,
Kuchařky.
Und dann gibt es noch die Schundliteratur,
Braková literatura.
Dazu gehören unter anderem Schundromane für Frauen und Mädchen, die man mit einem Sammelbegriff als Rote Bibliothek,
Červená knihovna,
bezeichnet oder die sogenannten
Rodokapsy.
Ursprünglich eigentlich eine Abkürzung für einen Taschenroman.
Roman do kapsy.
Also eine Heftausgabe abenteuerlicher Geschichten. Viel Spaß beim Lesen und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Bücher. Ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch der letzten 1000 Jahre europäischer Geschichte, so bezeichnet der Historiker Tobias Weger die tschechische Hauptstadt Prag. Obwohl es schwer ist, dies in eine knappe Form zu bringen, hat sich Weger herangewagt und eine kleine Geschichte Prags geschrieben. Über das Buch haben wir in dieser Woche bereits in unserem Tagesecho ein Interview mit ihm ausgestrahlt. Dies ergänzen wir in unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte, um ein weiteres Gespräch mit dem Historiker vom Oldenburger Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa. Der Lianz hat Weger nun zu unterschiedlichen Aspekten der Prager Geschichte befragt.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Weger, Sie haben eine kleine Geschichte Prags geschrieben, über die wir ja in dieser Woche schon einmal kurz gesprochen haben. Prag ist eng mit der Geschichte des gesamten Landes verbunden. Eine Geschichte Prags ist irgendwie daher auch immer eine Geschichte der böhmischen Länder, der Tschechoslowakei oder heute eben Tschechiens. Wie haben Sie dieses Problem in Ihrem Buch gelöst oder wie viel Prag ist in Ihrer Darstellung und wie viel böhmische Geschichte?
Buch heißt ja vom Titel her eine kleine Geschichte Prags und insofern habe ich mich natürlich schon in allererster Linie bemüht, eine Stadtgeschichte zu verfassen. Allerdings ist es richtig, dass die Prager Geschichte und die böhmische Geschichte im Grunde seit dem frühen Mittelalter so eng miteinander verbunden sind, dass man an manchen Stellen das schwer voneinander trennen kann. Allein schon, wenn man die Geschichte der Prager Burg sich ansieht, die ja eigentlich immer das Machtzentrum des Landes war, ganz egal, ob dort die böhmischen Herzöge, später Könige, sogar einige Kaiser oder dann auch später die Staatspräsidenten der Tschechoslowakei bzw. heute der Tschechischen Republik residierten und residieren, dann sieht man schon, dass auf der politischen Ebene die Geschichte der Stadt und des Landes auf das engste miteinander verbunden sind. Das betrifft aber natürlich auch wichtige kulturelle Einrichtungen. Lange Zeit war eben beispielsweise die Universität in Prag die einzige große Hochschule im Lande und deswegen kamen auch Menschen beispielsweise aus dem östlichen Mähren eben nach Prag, um dort zu studieren. Und viele, die dann später wissenschaftlich tätig waren, sind in der Stadt hängen geblieben, sodass Prag auch immer wieder aus den anderen Landesteilen der böhmischen Länder einen gewissen Zuzug erfahren hat und damit auch eine letztlich kulturelle Bereicherung. Aber auch da sieht man, dass auf verschiedenen Ebenen eben Land und Stadt sehr eng miteinander verbunden sind. Übrigens war sich dieser Tatsache auch im 19. Jahrhundert der damals bedeutendste tschechische Landeshistoriograf František Palacký bewusst, der einmal geschrieben hat, dass eben die Besonderheit der böhmischen Geschichte darin bestünde, dass keine andere Stadt außer Prag eben eine vergleichbare Bedeutung erlangt hat und deswegen immer sich gewissermaßen die böhmische Geschichte auch im Brennglas Prags sozusagen wiederfinde.
Um die Gründung Prags rankt sich ja die Legende der Prinzessin Libusche. Was ist aber über die wahre Gründungsgeschichte Prags bekannt und wie ist dort die Quellenlage überhaupt?
Über eine ganz genaue Stadtgründung weiß man eigentlich nichts, aber man hat aus verschiedensten historischen Quellen und vor allen Dingen aus archäologischen Befunden herausgefunden, dass Prag sich eigentlich aus verschiedensten Siedlungskernen zunächst einmal gebildet hat. Ganz sicherlich war einer der wichtigsten dieser Siedlungskerne oben auf der Prager Burg, aber es gibt dort heute noch die Straße in der Počičí, die eben auf eine alte Fischer- und Handwerkeransiedlung hindeutet. Aber auch in dem Bereich, der dann später unter Karl dem IV. Als Neustadt zusammengefasst wurden, gab es schon dörfliche Siedlungskerne, die dann ebenfalls in das Stadtgebiet Prags eingeflossen sind. Nun, das Besondere an Prag ist ja, dass man im Grunde bis zum Jahre 1784 nicht von einer großen Stadt sprechen kann, sondern im Grunde hier die Altstadt, dann die Neustadt, die Kleinseite und der Hradčín als vier selbstständige Städte eigentlich nebeneinander existierten und erst Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der josephinischen Reformen eine einheitliche Stadtverwaltung eingeführt wurde. Das wäre vielleicht noch so ein modernes Gründungsdatum in der großen Hauptstadt Prag, die eigentlich damals erst wirklich errichtet wurde.
Um nochmal auf die Legenden zurückzukommen, da gibt es ja nun einige, die sich so um Prag ranken. Haben Sie diese auch in Ihrer kleinen Geschichte irgendwie verarbeitet oder einfließen lassen?
Ja, ich habe gerade die von Ihnen vorher zitierte Geschichte der Libusche in der Tat an den Beginn des Mittelalterkapitels gestellt. Zum einen, weil ich es für eine schöne Geschichte halte, zum anderen aber auch, weil das Buch ja den Anspruch hat, gerade auch Reisenden, die nach Prag kommen, das Verständnis der Geschichte und der Kultur dieser Stadt zu erleichtern. Und es ist einfach so, dass man in Prag auch heute noch an verschiedenen Stellen, nicht nur wenn man jetzt in die Oper geht und da zufällig die Libusche sich ansieht, aber auch beispielsweise in Form von Historiengemälden oder in verschiedensten Zitaten immer wieder auf diese Legenden gestoßen wird und sie deshalb auch zum historischen Verständnis dieser Stadt mit dazugehören.
Prag war ja im Mittelalter bereits ziemlich groß, obwohl Sie gesagt haben, dass es ja nicht nur ein Prag gab, sondern eben halt mehrere Teile. Wie muss man sich die Stadt damals denn vorstellen?
Die Stadt war damals schon zu beiden Seiten der Moldau angelegt. Also es gab die Altstadt, die im Grunde den mittelalterlichen Kaufmannskern der Stadt ausmachte. Ihr gegenüber die Kleinseite. Die Kleinseite war traditionell eigentlich eine Gegend, auf der sich auch viele ausländische Siedler niederließen. Das waren im Mittelalter vor allen Dingen deutsche Kaufleute, aber dann auch sehr viele italienische und französische, sodass eigentlich damals Prag schon ein relativ internationales Gepräge hatte. Es gab dann oberhalb der Kleinseite den Burgbereich, der traditionell sowohl der kirchlichen als auch der weltlichen Herrschaft vorbehalten war. Und Karl IV. Hat ja dann im Zuge seiner großen Stadterweiterung 1348 folgende die Prager Neustadt anlegen lassen, wodurch dann Prag, wenn man das jetzt doch als Gesamtheit begreift, eigentlich zu einer der größten Städte Mitteleuropas in der damaligen Zeit geworden ist.
Heute bewegt sich ja die Bedeutung der Stadt, würde ich sagen, nicht mehr auf demselben Niveau wie noch im Mittelalter. Ich gehe davon aus, dass so ist. Kann man sagen, irgendwo, wann Prag an Bedeutung verloren hat? War es zum Beispiel mit dem Dreißigjährigen Krieg oder schon vorher?
Gut, das ist natürlich die Frage, welche Maßstäbe man ansetzt. Wenn man an die mittelalterliche Bedeutung denkt, denkt man natürlich vor allen Dingen daran, dass in der Zeit Kaiser Karls des Vierten Prag eigentlich das Herrschaftszentrum war, weil sich Karl der Vierte sehr häufig dort aufgehalten hat, weil er Prag zu seiner Residenzstadt gemacht hat, dort die Universität gegründet hat, dort die Reichskleinodien eine Zeit lang aufbewahrt wurden. Und eine ähnliche vergleichbare Phase hat dann Prag nochmal unter Kaiser Rudolf II. Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts erlebt. Und in der Regel geht man dann davon aus, zu sagen, dass mit dem Ende des Ständeaufstandes und der Rekatholisierung, der Wiedererrichtung der strengen Habsburger Herrschaft eigentlich Prag an Bedeutung verloren habe. Gleichzeitig muss man aber sagen, es ist natürlich trotzdem immer das kulturelle Zentrum des Landes geblieben und nicht von ungefähr ist zum Beispiel die Geschichte der tschechischen nationalen Wiedergeburt im 19. Jahrhundert ohne Prag nicht vorstellbar. Und hier hat natürlich Prag auch im 19. Jahrhundert wieder eine immense Bedeutung gehabt und man sieht das ja auch daran, dass Prag damals durchaus attraktiv gewesen ist für eine Reihe von Künstlern. Und ich würde auch sagen, im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen in den 20er und 30er Jahren, als Prag die Hauptstadt dieser damals neu errichteten tschechoslowakischen Republik war, die ja damals nicht nur eine der wichtigsten Industrienationen in Europa und vielleicht sogar weltweit war, sondern durchaus auch ein wichtiges kulturelles Zentrum für das Theaterleben, für moderne Architektur, für Literatur und verschiedene andere Aspekte. Also auch in dieser Zeit hatte Prag durchaus noch eine wichtige Bedeutung. Ich würde also gerne hier ein bisschen wegkommen von diesem reinen Blick auf die Herrschaftsfunktion Prags, die es natürlich unter Karl IV. Und Rudolf II. Gehabt hat und wo Prag in der Tat ein wichtiges Kristallisationszentrum war. Aber darauf hinweisen, dass eben auch andere Phasen der Geschichte durchaus wichtig gewesen sind, wenn man eben andere Kriterien ansetzt.
Sie haben in unserem ersten Interview bereits gesagt, dass Sie auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit all ihren Umbrüchen dargestellt haben. Wie machen sich denn diese Umbrüche Ihrer Meinung nach heute im Stadtbild oder in der Stadt bemerkbar?
Ja, es ist ja, das habe ich ja auch im ersten Interview schon gesagt, dieses interessante Nebeneinander von verschiedenen Baustilen. Und an diesen Baustilen kann man ja unterschiedliche, auch historische, politische Verhältnisse ablesen, wenn man dafür einen Blick hat. Und es ist eben neben dem Prag der frühen Neuzeit dann das Prag des 19. Jahrhunderts, wo so gewissermaßen auf der einen Seite der Anspruch eines habsburgischen Machtzentrums konkurriert mit auf der anderen Seite der Architektur der tschechischen nationalen Wiedergeburt. Ich denke hier an das Nationaltheater, an das Nationalmuseum, an das Rudolfinum und andere repräsentative Bauten, die eben gerade aus tschechischer Sicht eben Prag wieder zu einer bedeutenden europäischen Metropole machen sollten. Und dann ist ja nach dem Ersten Weltkrieg gewissermaßen mit der Errichtung der Tschechoslowakei auch im Stadtbild ein Bruch passiert, in dem man sich ganz bewusst modernen Formen der Architektur zugewandt hat. Also wenn man unten am Wenzelplatz steht, hat man auf der rechten Seite das Batya-Gebäude, das ein typisches Kaufhaus der 20er, 30er Jahre ist, in diesem funktionalistischen Stil. Man sieht aber dann, wenn man den Platz hinauf geht, auch noch durchaus Bauten aus der habsburgischen Zeit, neben ganz modernen Gebäuden, und oben eben wird der Platz bekrönt von dem Nationalmuseum als einem der wichtigsten Gebäude der nationalen tschechischen Architektur. Und natürlich dann auch das Ganze unterbrochen von Bauten aus der kommunistischen Zeit, die auch nochmal auf ganz besondere Weise die Stadt geprägt hat. Das wird einem ja sofort augenfällig, wenn man an einem erhöhten Punkt der Stadt steht, beispielsweise unterhalb der Burg, und so die Stadt-Silhouette auf sich wirken lässt, die ja doch an ihren Randzonen beeinträchtigt wird von diesem Ring von Plattenbauten, beispielsweise dem großen Fernsehturm, die ja doch das Stadtbild massiv mitgeprägt haben.
Prag ist also eine sehr vielfältige Stadt. Welches ist denn eigentlich Ihr Lieblingsort in Prag?
Ich habe eigentlich verschiedene Lieblingsorte. Es sind nicht unbedingt die großen Touristenzentren. Es ist beispielsweise der Petřín oder Lorenziberg auf Deutsch, wo man manchmal etwas abseits von den großen Touristenströmen auf einer Wiese sitzen kann, sich ein schönes Buch zur Hand nimmt und dann den Blick auf die Dächer und die Türme der Stadt genießen kann. Es sind aber auch einige der Kaffeehäuser, wobei es auch hier nicht unbedingt die bekanntesten sind. Es sind aber auch beispielsweise Privathäuser von Freunden, die teilweise auch in Vororten liegen, von denen man dann noch einen ganz anderen Blick auf die Stadt gewinnt und vor allen Dingen auch Einblicke bekommt in das Alltagsleben der Bewohner von Prag. Denn das ist vielleicht auch ein wichtiges Anliegen gewesen, eben nicht nur eine Geschichte der Stadt als Kulisse zu schreiben, sondern auch die Menschen immer wieder mit zu berücksichtigen, ob das nun um das Mittelalter geht, die frühe Neuzeit, aber auch letztlich die Gegenwart, wo es mir auch darum ging, wenigstens in einigen Zeilen auch beispielsweise heutige Probleme der Bewohner von Prag anzudeuten, für die natürlich die letzten 20 Jahre mit diesen kolossalen Umbrüchen, die dort passiert sind, gewisse Beeinträchtigungen mit sich gebracht haben. Beispielsweise, wenn man sich die Veränderungen in der Altstadt ansieht, wo es vor 20 Jahren noch eine normale Kneipen- und Geschäftsstruktur gegeben hat, und heute eben doch das Bild weitgehend von Souvenirgeschäften und touristischen Einrichtungen bedingt wird. So hat in diesem Zusammenhang natürlich auch eine Art Entfremdung stattgefunden, die es auch mit zu berücksichtigen gilt, wenn man eben heute als Besucher nach Prag kommt und wenn man gewisse Verhaltensweisen und Haltungen der Prager mitverstehen möchte.
Herr Weger, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 26. März 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dále pokračujeme v češtině.